Ich bin überrascht, dass es doch so viele geworden sind zu einem solchen Außenseitenthema, Außenseiterthema wie Microsoft Fakes. Es gibt, ja, da kommen wir noch drauf. Es gibt weiter später eine Folie, da gibt es ein Foto von der letzten Session, die ich auf der DWX machen durfte zum Thema Microsoft Fakes. Ich glaube zumindest, es war die Session. Auf jeden Fall sind alle frenetisch am Jubeln, aber das war gerade mal die Hälfte von euch allen jetzt quasi. Insofern freue ich mich drüber, aber 75 Leute passen hier rein, vielleicht kommen ja auch noch ein paar. Schauen wir uns das mal an. Wir wollen heute sprechen über Shims. Unglücklicherweise ist dieser Titel vielleicht nicht ganz so günstig gewählt. Shims und Microsoft Fakes sinnvoll genutzt. Der Hintergrund ist, dass ich normalerweise über das gesamte Microsoft Fakes, also Isolation Framework, spreche. Und das umfasst ja nicht nur Shims, sondern auch Stubs. Komme ich auch zu. Die letzten Male hat sich meistens gezeigt, dass vieles dieser Technologien bereits weitreichend bekannt sind, sozusagen. Und daraus entstand die Überlegung, man könnte ja ein bisschen mehr ins Detail gehen. Deswegen steht, glaube ich, in der Session-Beschreibung auch was mit drin. Wir gucken hier unter die Haube, schauen mal, wie Fake so funktioniert. Und tatsächlich werden wir nachher auch mal einen Blick rein riskieren sozusagen. Aber ich nehme grundsätzlich mal an, wenn ihr den Code seht, dann werdet ihr genauso geflasht sein wie ich und froh darüber, dass es so sehr ins Detail dann doch nicht geht. An der Stelle stelle ich mich kurz noch mal vor, für die, die mich vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist Christian Jakob. Ich arbeite für die Firma Top Technologies Consulting. Wir sitzen Steinwurf entfernt von Hamburg. Nicht in die südliche, sondern in die nördliche Richtung. 7 Stunden Fahrzeit haben es hierher gedauert. War ein schöner Weg, Stichwort A7. Ich weiß nicht, ob einer von euch auch das Glück hatte, die A7 an der einen oder anderen Stelle zu kreuzen. Das Navigationssystem hatte seinen Heidenspaß, alle Staus zu umfahren. Wir sind eine Unternehmensberatung, ne, daher der Name Consulting. Das heißt, wir machen neben Softwareentwicklung, die wir auch beraten bei Kunden umsetzen, auch noch viele andere Themen rund um Infrastrukturen, Managementberatung bis hin zum Lizenzmanagement und können damit quasi Unternehmen ganzheitlich beraten. So, das war jetzt so die Werbung. Jetzt zum eigentlichen Thema. Und vorab die Frage, das hat ein bisschen was so mit Erwartungshaltung zu tun. Wer von euch kennt Microsoft Fakes und setzt es aktiv ein? Ich habe nämlich so das ungefähre Gefühl, dass da nicht viel Neues auf euch zukommt. Aber sicherlich die ein oder andere nette Anekdote und vielleicht auch was, was ihr noch nicht gewusst habt. Für den Rest, was Mocking-Frameworks allgemein sind, wisst ihr, ja? Ja. Gut, das heißt, für euch ist dann hauptsächlich von Interesse, was bietet mir denn jetzt Microsoft Fakes, was mir ein anderes Framework eventuell nicht bietet. Im Prinzip könnte man die Session schon an dieser Stelle aufhören oder abbrechen und euch dann auf den Weg mitgeben, es ist mit integriert ins Visual Studio. Wesentlich mehr ist es an der Stelle nicht. Naja, okay, man bekommt natürlich noch die Kompetenz von Microsoft mit, denn was andere sich ungefähr erraten müssen, na, wie schaffe ich das irgendwie zur Laufzeit, irgendetwas umzubiegen, das muss Microsoft nicht raten, die haben es ja verbrochen. Na, das macht natürlich Fakes an der Stelle interessant. Womit ich das letzte Mal bei dieser Session eingestiegen bin, ist dieses wunderschöne Bild, mit dem ich immer, ich sag mal, bei uns intern versuche erst einmal, und das ist ja für euch auch wichtig, meinen Vorgesetzten irgendwie deutlich zu machen, warum es wichtig ist, sich mit solchen Themen wie, ja, Mocking-Frameworks, okay, das Wort kann ich an der Stelle nicht unbedingt verwenden, aber warum es da wichtig ist, Unit-Tests zu schreiben, warum es wichtig ist, Software-Systeme zu testen. Häufig hat das was mit Komplexität zu tun, denn in der Regel sehen ja meine Geschäftsführer nicht unbedingt, was ich dort unten an Software entwickle. Na, was die oben im Wesentlichen sehen, ist, läuft doch alles. Da wird eine Menge Energie produziert, da ist eine komplexe Architektur, funktioniert alles. Was ich denen versuche begreiflich zu machen, ist das, was dort alles drunter steckt. Na, und was wir als Softwareentwickler eigentlich täglich zu verhindern versuchen, und um das Ganze noch ein bisschen überdeutlicher zu machen, jetzt wäre hier so ein Monitor cool, deswegen muss ich immer mal so ein bisschen nach links laufen, habe ich mal so ein paar Szenarien mitgebracht, denen allen irgendetwas gemein ist. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Zum Beispiel das hier, die Ariane 5. Na, das war eine wichtige Rakete, die irgendwann mal gezündet worden ist, 1996. Die NASA war unglaublich stolz darauf. Die hat auch eine ganze Menge Geld gekostet und unterm Strich ist die leider beim Start explodiert. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum ist das so? Weiß das jemand, warum die Ariane 5 hochgegangen ist? Ja? Ja, Sensor ist das eine Thema, ne? Und da sprechen wir nämlich schon quasi von Software-Bugs an der Stelle, weil irgendjemand versucht es ja zu berechnen. Bei der 5 kam noch zusätzlich hinzu, dass irgendjemand auf die grandiose Idee gekommen ist, Geschwindigkeitsberechnungen intern von 64-Bit Gleitkommazahlen auf 16-Bit umzurechnen. Da ist auch ein bisschen was bei verloren gegangen und das hat hinterher irgendwann zu einem Schutzmechanismus geführt, der sich gesagt hat, okay, bei der Geschwindigkeit komme ich nicht besonders weit und wenn ich dann jetzt hier irgendwo abstürze, könnte das eventuell auch menschlichen Schaden erwirken, also zünde ich mal die Selbstzerstörung. Das sind so Dinge, die passieren dann halt mal nach 7 Milliarden Entwicklungskosten. Na, oder das hier. Das ist jetzt vielleicht politisch nicht mehr so cool. Heutzutage nicht mehr, aber das war auch eine andere Zeit. Wir hatten Krieg, die Israelis waren auf die Idee gekommen, man könnte ja mal eine Rakete auf irgendeine Station feuern. Und diese Station hat sich gedacht, ist ja kein Problem, wir haben ja einen Abwehrmechanismus. So normalerweise hätte dort eine Patriot-Rakete quasi diese Scud-Rakete abwehren müssen, hat aber nicht geklappt. Kennt jemand die Story? Ist nämlich der Knaller. Diese Raketen, die da rausgeschossen werden, die berechnen die Entfernung zu den Systemen, die sie versuchen zu vernichten, anhand von Geschwindigkeiten. Ist ja auch klar. Das Problem ist, dass die auf Zehntelsekunden kalkuliert. Und dann kommt das zu Rechenungenauigkeiten, die pflanzen sich fort über die Zeit. Nach 100 Stunden Betriebsdauer, was bei der unglücklicherweise der Fall war, gab es dort eine Abweichung von 0,34 Sekunden. Das ist nicht viel. Das Problem ist, wenn so eine Scud-Rakete auf einen zukommt, dann ist die hinreichend schnell. In 0,34 Sekunden bewegt die sich so um und bei 500 Meter weit, weswegen die Patriots gesagt haben, die erreiche ich eh nicht mehr, die ist außerhalb meiner Reichweite. Das Ergebnis war, die Rakete ist leider eingeschlagen und 28 Soldaten sind dabei gestorben. Etwas, bei dem weniger Menschen gestorben sind, zumindest hofft man das, ist der Mars Climate Orbiter. Der ist abgestürzt. Warum ist er abgestürzt? Weil er 174 Meter gedacht hat, oder Kilometer gedacht hat, noch übrig zu haben, war aber nicht mehr, der Boden war augenscheinlich schon da. Und jetzt kommt der Knaller. Weiß jemand, warum diese Misskalkulation entstanden ist? Das ist mein persönliches Favorite. Na, mal gucken. Ist richtig? Und das die ist das Fantastische daran. Da arbeiteten zwei unterschiedliche Gruppen bei der NASA dran. Die einen haben in Metern und die anderen haben in Fuß gerechnet. Und keiner hat es gemerkt. Kann mal passieren. So, da stellt sich jetzt also die Frage, ne, was ist all diesen Themen gemein? Im Prinzip haben wir es jetzt schon rausgefunden, das waren Software-Bugs. Und da ist, manchmal hängen da Menschenleben dran, manchmal hängen dort einfach nur ein paar Investitionskosten dran. Fairerweise, das sind natürlich so richtige K-Fall-Szenarien. Normalerweise würde ich behaupten, in unserem täglichen Business haben wir solche Szenarien nicht. Na, aber auf der anderen Seite hatte ich schon das Glück, in einem behördlichen Projekt zu arbeiten, bei dem beispielsweise Gebühren ermittelt werden, die Eltern zahlen müssen für ihre Kinder, die ganz täglich in Kindergärten und in Grundschulen betreut werden. Wenn dort in der Kalkulation irgendwas schiefläuft, dann kann das auch mal das ein oder andere menschliche Schicksal verursachen. Müssen wir uns also vor Augen halten. Das heißt, für mich stellt sich dabei mal die Frage, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, um irgendwie meiner Geschäftsführung gegenüber zu vermitteln, dass wir Zeit und Geld und Investitionen tätigen müssen, um unsere Softwarequalität zu verbessern. Und ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Man nimmt an, dass bei einer normalen Softwareentwicklung auf 1000 Zeilen Lines of Code etwa 25 Fehler sich verteilen. Na, daraus kommen dann auch so diese ganzen Code-Review-Szenarien und wie effektiv die wohl sein mögen. Bei richtig gut geschriebener Software, nimmt mal an, das reduziert sich auf 2. Ein Space Shuttle hat weniger als einen Fehler pro 10.000 Lines of Code. Was das nachher in der Realität bedeutet, finde ich immer noch gruselig. Was ihr hier unten seht, bezieht sich auf die Windows-Betriebssysteme. 95, 2000, XP, Vista 7 und 8. Und das hier, na, nicht so gut, im Mathematikunterricht hätte ich jetzt eine 6 bekommen. Hier sind keine Pfeile dran und hier sind keine Einheiten dran. Nein, 10 Millionen Lines of Code, geht man von aus, stecken ungefähr in Windows 95. Das zog sich hier bis nach oben durch. Hier gab es eine kleine Delle. Einfach deswegen, weil man hier, keine Ahnung, Aero rausgeschmissen hat oder so. Und Windows 8, na, das hängt davon ab, ob man jetzt mit 32 oder 64-Bit-Code daherkommt, aber liegt ungefähr bei 60 Millionen Lines of Code. Wenn wir das hier als Maßstab verwenden, liebe Leute, könnt ihr davon ausgehen, dass hier vielleicht um die 120.000 Fehler im gesamten Betriebssystem versteckt sind. Findet ihr das viel? Dann haltet euch fest. Debian 7, 2012, 415 Millionen Lines of Code. Do the math. Das nur mal so vom Prinzip her. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist irgendeine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass Software einfach besser funktioniert, damit möglichst keine Menschen sterben. Das ist euch doch sicherlich wichtig. So, was wir deswegen tun... Das nehme ich jetzt einfach mal so an. Na, jemand dagegen? Nein, habe ich es mir doch gedacht. Was wir deswegen tun ist, jetzt habe ich natürlich einen kleinen Interessenskonflikt an der Stelle. Ich sage immer, vergesst mal Unit-Testing, vergesst mal irgendwie Testautomation und Isolierung und Bildautomation. Fangt mal erstmal an, Anforderungen richtig formulieren zu können. Aber ich nehme erstmal stillschweigend an, dass ihr das bereits könnt. Das heißt, ihr steigt jetzt auf der Ebene ein, wo ihr perfekte Anforderungen formuliert bekommt, genau wisst, was der Kunde haben will, technisch in der Lage seid, das grundsätzlich auch zu liefern und der Rest sind nur Flüchtigkeitsfehler. So, und wie können wir die wegbekommen, indem wir Unit-Tests schreiben? Microsoft hat sich dazu Gedanken gemacht und hat was Tolles veröffentlicht an der Stelle, den könnt ihr gerne abschreiben. Deswegen habe ich ihn extra so kurz formatiert. Die haben einen Test-Tooling-Guide veröffentlicht, ne? Für meine Session hier. Zum Thema Better Unit Testing with Microsoft Fakes. Das Fakes Isolation Framework quasi jetzt vor dem Gesichtspunkt des Unit Testing, da gibt das ein ganzes PDF zu. Wer von euch das noch nicht hat, unbedingt runterladen. Da sind ganz tolle Szenarien drin, man kann das alles nachprogrammieren. Und damit steigen wir jetzt eigentlich endlich in dieses Thema ein. Ich hätte doch die 5 Minuten vorher nutzen sollen. Mit noch ein bisschen mehr Historie. Nämlich, wo kommt das Microsoft Fakes Isolation Framework eigentlich her? Es kommt her von Microsoft Research. Kennt jemand von euch Microsoft Research noch nicht? Ja, doch. Normalerweise meldet man sich da nicht so gerne, oder? Nee. Ich erzähle es euch. Microsoft Research ist eigentlich so eine Art Inkubator für neue Ideen, für neue Technologien, die erforschen. Von denen kommen ganz fantastische Sachen. Mittlerweile immer mehr Richtung Azure. Mag ein Zufall sein. Ich glaube nicht. Von denen kommt aber auch das Gerät hier, schon ein bisschen älter. Heute würde ich behaupten, ist das Ding noch ein bisschen größer, noch ein bisschen teurer, noch ein bisschen flacher und jetzt hängt es auf einmal an der Wand und hat einen ganz neuen Namen bekommen. Damals hieß es Surface, jetzt sieht ein Surface eher so aus und das Gerät heißt PixelSense. Microsoft hat eine leichte Tendenz dazu, solche Namen auch mal irgendwo so im Laufe der Zeit zu verändern, wie wir nachher sehen werden, richtig exzessiv. Von denen kommt aber auch die Microsoft ClearType Font Collection, wer hätte das gedacht, oder sowas wie das F-Sharp, war auch eine Idee von Microsoft Research. Letzten Endes aber auch PEX. Und PEX hat eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte, die uns auch im Bereich Unit-Testing ganz stark hilft. Es steht für Program Exploration und hat ursprünglich von Microsoft Research aus betrachtet, zusammen mit Moles, dem ersten Mocking-Framework von Microsoft, quasi so eine richtig schöne Einheit gebildet. Moles war eine Geschichte, die diente dazu, im Wesentlichen das zu tun, was wir heute mit Fakes auch tun oder mit MockU oder mit TypeMock oder jedem anderen Mocking-System auch. Ja, man löst irgendwelche Abhängigkeiten auf, ersetzt sie durch Attrappen oder Ähnliches. Das konnte Moles damals schon wunderbar. Und PEX war eine Geschichte als Whitebox-Testing-Tool, das analysiert Quellcode, deswegen auch Program Exploration. Es analysiert Quellcode, um herauszufinden, wie viele Pfade gibt es da drin, mit was für Input-Parameter muss ich reingehen, um möglichst sämtliche Pfade mit meinen Unit-Tests auch wirklich testen zu können. Dabei wird bei Moles ursprünglich und später dann auch bei Fakes unterschieden in Stubs und in Shims. Irgendwie muss man ja das Rad neu erfinden und wenn man da zur Not noch irgendwelche neuen Begrifflichkeiten drüber setzt. Ein Stub ist eine ganz normale Attrappe, die arbeitet mit Schnittstellen. Das kennt ihr sicherlich, das nutzt ihr vielleicht auch in anderen Frameworks. Diejenigen unter euch, die Fakes nutzen, kennen das sowieso. Da steckt ja nicht viel Neues hinter. Shims wiederum sind allerdings noch ein bisschen spannender, weil die schaffen einen Weg, den man mit Stubs nicht gehen kann, indem sie beispielsweise einen in die Lage versetzen, auch Sealed Classes oder Private Classes oder statische Methoden umzuleiten. Und das Umleiten oder auf Englisch Detouring, das ist der Mechanismus, der die Sache extrem spannend macht. Ein bisschen was werden wir dazu auch noch hören. Ach übrigens, das hier ist ein Originalzitat von einem der Erfinder von PEX und auch von Fakes hinterher und die Erläuterung dafür, warum sie das ursprünglich Moles genannt haben. Habt ihr es gelesen? Ich hätte Gelächter erwartet. Ja, wenn man Maulwurf im Garten hatte, der weiß das. Das Ganze, das haben sie später dann auch noch gemacht für PEX. Dafür gab das dann diesen lustigen Hai, naja, sei mal dahingestellt. Aber kennt ihr Windows Installer XML? Ja? Ja, mal abgekürzt. Microsoft hat einen Hang für lustige Namen und Abkürzungen. So, was die Sache halt interessant macht, ist, entgegen anderer Systeme, die dazu dienen, um es einem besonders leicht zu machen, anhand von Schnittstellen irgendwelche Attrappen zu injizieren oder Ähnliches, ist das Credo bei Microsoft, mit Fakes sind wir nicht nur in der Lage, testbare Systeme zu testen, das wäre ja auch zu einfach. Nein, mit Fakes sind wir auch in der Lage, Systeme zu testen, die nicht zwangsläufig testbar sind. Und da wird die Sache ja erst interessant. Wie ihr wisst, wenn ihr hinreichend viele Unit-Tests bisher schon geschrieben habt oder mal in die glückliche Lage versetzt worden seid, Legacy-Code Unit-testbar zu machen und dann graue Haare beim Refactoring zu bekommen, das Problem sind immer die Abhängigkeiten. Alles andere macht ja keinen Spaß mehr, das ist zu einfach geworden. Abhängigkeiten sind immer das Problem und mit den Shims hat Microsoft das gelöst. Wie haben sie das gelöst? Im Wesentlichen haben sie das gelöst, indem fast in Echtzeit der Code abgefangen wird. So, das heißt, innerhalb meines Testrunners, innerhalb eines Unit-Tests, würde normalerweise jetzt irgendeine Form von Quellcode aufgerufen werden, der eine Drittabhängigkeit hat. Eventuell kennt ihr so diese ganzen Datetime.now-Beispiele. So, normalerweise bringe ich das auch immer. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo noch eine Slide dazu. Wollen wir mal gucken, dann springen wir da schnell drüber. Datetime.now ist ein klassisches Beispiel dafür, dass es eine Abhängigkeit zu einem System gibt, das ich nicht beeinflussen kann. Das ist ein statisches Property. Wie soll ich dem denn irgendeine andere Art von Verhaltensweisen einfach unterjubeln? Und Microsoft schafft das mit den Shims, indem sie bereits zur Compile-Time entsprechende Funktionsdelegates entwirft oder kompiliert, mit denen man sich linken kann und die dann zur Laufzeit den Aufruf umbiegen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich habe mich irgendwie kurzfristig dazu entschlossen, das Ganze mit dem Notebook zu machen. Da ist ein Windows 10 drauf, da funktionierten plötzlich die Demos alle nicht mehr drauf. Aber ich habe was dabei, wo auch Shims funktionieren und dann gucken wir uns das mal an und dann seht ihr mal, was das bedeutet für diejenigen, die das noch nicht kennen. So ungefähr. Das heißt, letzten Endes stellt sich dann immer die Frage, was für Szenarien haben wir hier? Mit Stubs und mit Shims haben wir eigentlich zwei Bereiche, mit denen wir hier zu tun haben und eine Entscheidungsvorlage, wann wir was eigentlich wirklich einsetzen. Stubs beispielsweise immer dann, wenn das Ganze besonders schnell sein muss. Unit-Tests müssen ja auch irgendwie schnell funktionieren. Wenn ich abstrakte und virtuelle Methoden teste, wenn ich es sowieso mit Schnittstellen oder mit internen Typen zu tun habe, denn hier ist es ja leicht. Na, der Weg, der ist im Prinzip ja, unfassbar einfach. Statt dass ich eine Klasse habe, die intern ihre Abhängigkeiten aufbaut, injiziere ich die einfach über eine Schnittstelle, die ich irgendwo wohl definiere und dann kann ich dort ja reinlegen, was ich möchte und meinetwegen auch meinen Stub. Während das natürlich auch alles manuell funktioniert, macht Microsoft einem das leichter. Das sehen wir nachher nochmal hoffentlich im Visual Studio. Bei Shims ist die Sache dann ein bisschen anders. Maximale Performance steht hier in Klammern. Das ist ja auch irgendwo logisch, weil es steckt eine ganze Menge Arbeit im Detail für dieses Framework, um diesen Detouring-Mechanismus überhaupt hinzubekommen. Mal schauen, ihr kennt von Telerik beispielsweise das Produkt Just Decompile. Ja, der ein oder andere nickt. Das ist wie EL-Spy on Steroids. So ungefähr. Man kann auf jeden Fall ganz wunderbar aus dem Visual Studio heraus mal in so eine Assembly reingucken und schauen, wie der Quellcode da drin aussieht. Ich weiß nicht, ob Microsoft das so gut findet an der Stelle, aber wir gucken vielleicht auch noch mal kurz rein, was generiert Microsoft an der Stelle eigentlich? Und dann verlieren wir uns für einen kleinen Moment im Code, fangen bitterlich an zu weinen und danach freuen wir uns, dass es eigentlich automatisch funktioniert. Ansonsten, alles das, wo es in dem Bereich statischer Methoden gibt oder Sealed Types oder private Methoden, alles das, wo wir gar keinen Zugriff drauf haben, weil das vielleicht im Zweifelsfall gar nicht in unserer Code-Hoheit liegt, sondern irgendwo in irgendeiner anderen Bibliothek oder im .NET-Framework irgendwo im Core verbuddelt, da haben wir keinen Zugriff drauf. Und Shims erlauben es uns, diesen Zugriff trotzdem zu bekommen. Kleine Anekdote am Rande und jetzt muss ich mal nachfragen. Gibt es hier einen Lennart im Publikum? Ja, du lachst. Du bist nicht Lennart, oder? Nein? Okay, kein Lennart. Wehe, der ist jetzt hier und ich sage das und dann kriege ich hinterher noch die Rübe. Als ich letztes Jahr auf der Developer Week zum Thema Microsoft Unit Testing mit dem Fake Isolation Framework gearbeitet oder beziehungsweise das vorgestellt habe, bekam ich hinterher ganz tolles Feedback dazu von einem Lennart. Ich nenne den Nachnamen jetzt nicht. Lennart hat mich gefragt, ob man damit in der Lage wäre, aus einer beliebigen Software heraus die Funktionalitäten umzuleiten. Sein Ziel war es, aus einem 3D-Ego-Shooter heraus dessen Verhaltensweisen langfristig zu modifizieren, damit es ihm ein bisschen einfacher ist, die Gegner zu überlisten. Er hat mir dafür auch sein Codesnippet gezeigt und hat sich gefragt, wie kriege ich das Ganze denn jetzt mit Fakes hin? Ich fand die Idee äußerst kreativ und ich gebe zu, für einen Moment war ich geneigt herauszufinden, wie das wohl gehen mag. Geht aber natürlich nicht. Ne? Das ganze Konstrukt funktioniert genauso wie bei aspektorientierter Programmierung, nur wenn irgendwo eine Schale drumherum ist, die das Ganze kontrolliert und steuert. Im Fall von Fakes und auch allen anderen Mocking-Frameworks ist das natürlich der Testrunner, der im Hintergrund läuft. Und das Ganze läuft auch nur im Fall von Testklassen, innerhalb derer das definiert ist. Und einem Shim-Kontext. Er hat sogar versucht, Unit-Tests dafür zu schreiben. Ich fand das äußerst spannend. So, heißt also, was wir grundsätzlich immer erreichen wollen, die Slide, die ist hier nochmal mit drin, ich packe sie hier trotzdem mal mit drauf, ist das Thema Komposition. Denn wie wir jetzt gerade schon gehört haben, das Thema lose Kopplung, alles das, was ich über Schnittstellen erreichen kann, ist immer einfacher, als wenn ich es mit zu vielen Abhängigkeiten zu tun habe. Der Wahlspruch, der hier eigentlich hintersteht, ist, schreibt keine Shims. So, und jetzt könnt ihr gehen. Nein. Schims bieten halt immer ein Risiko. Das darf man nicht vergessen. Schims bieten das Risiko, dass man denkt, man kann den Quellcode schon so lassen. Die Abhängigkeiten können da ruhig bleiben. Mich interessiert das gar nicht, dass derjenige, der das entwickelt hat, vielleicht nicht die Testbarkeit im Sinn hatte, denn ich kann ja einen Schim drüber stülpen. Wenn man das erstmal in einer Masse betrachtet, neigt man halt dazu, den Legacy-Code einfach so zu belassen, wie er ist und die restlichen Probleme mit Shims zu lösen. Dass die dann aber auch hinreichend komplex werden können und irgendwann steigt auch da keiner mehr durch. Das merkt man am Anfang vielleicht nicht unbedingt. Ne? Deswegen grundsätzlich, hier geht nach Clean Code Developer vor, guckt ihr mal nach, roter Grad, wer das noch nicht kennt, es gibt sogar solche Silikonarmbänder dafür, damit ihr einzeigen könnt, dass ihr wisst, was eine lose Kopplung bedeutet. Schaut euch das Thema ruhig mal an und versucht grundsätzlich eure Software so zu schreiben, dass ihr keine Abhängigkeiten zu Dritten habt. Versteht ihr das Bild dazu in dem Kontext? Genau. Es wird ja auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie seine Lampe direkt an die Stromleitung anzulöten, ne? Beispielsweise. Insofern dort eine wohldefinierte Schnittstelle kann schon Sinn ergeben. An der Stelle könnten wir uns jetzt, weil wir hier über Kopplung sprechen und auch über die Frage, inwiefern uns Shims, nee, an dieser Stelle Stubs, wie uns Microsoft Fakes dort weiterhelfen könnten, gibt es mal so eine kleine Demo. Ich switch auch gleich mal rüber zum Visual Studio, vor allem, weil das auch ein anderes Beispiel ist als das hier. Das kommt aus einem älteren Code-Snippet. Aber es zeigt schon relativ einfach, wie simpel das Ganze funktioniert, mit Stubs zu arbeiten. Denn unten der Kern der Thematik ist, irgendwo in meiner Software gibt es eine File-Helper-Klasse, die hat irgendeine Hilfsmethode, ist empty, der übergebe ich ein Filesystem und einen Pfad. Und im Wesentlichen ist es das. Die Frage ist nur, ob isEmpty funktioniert. So, und das ist der Test, der hier ganz beschrieben wird. Und normalerweise würde ich jetzt einen Unit-Test dafür schreiben, hätte ich jetzt unfassbar viel zu tun. Ich müsste jetzt gucken, dass irgendwie in dem Dateisystem eine Datei liegt, dass dort ein entsprechender Content drin ist. Verdammt, ich muss dafür sorgen, dass ich die Datei während des Testfalles irgendwo ablege, wo ich überhaupt Schreibberechtigungen habe. Und hinterher muss ich das auch alles wieder zurückbauen. Stellt euch mal vor, ihr müsst das mit Datenbanken machen. Hier war der Entwickler bereits so pfiffig, dafür zu sorgen, dass man isEmpty, das Dateisystem, injizieren kann. So, jetzt könntet ihr natürlich einfach aus System.io, aus dem Namespace, das Dateisystem injizieren und ihr könnt euch damit beschäftigen, wie man basierend auf entsprechenden Schnittstellen eigene Implementierungen macht, bei denen man das Ganze ein bisschen vortäuscht. Ich glaube, die letzte Session, Markus, hieß die letzte Session nicht sogar irgendwie Microsoft Fakes? Vortäuschen geht fast immer schneller. Ha, geil. Was Fakes es einem hier unglaublich leicht macht, ist, ich hab ja einen Assembly-Verweis, wo im Wesentlichen diese Klasse drin definiert ist. Ich kann einfach, zeige ich euch gleich, Rechtsklick drauf machen, sagen Create oder Generate Fakes Assembly und dann werden hier solche Klassen erstellt, ein Stub.i-File-System, auf dem das hier nachher beruht, dem ich dann einfach eine eigene Verhaltensweise übergeben kann sozusagen und dann kann ich das an der Stelle injizieren, statt dass ich dort irgendwo was aus System.io nehme. Und der Vorteil ist, die Funktionalitäten sind die gleichen, weil ich ja gegen eine Schnittstelle arbeite und eine Methode readAllText, da müssen wir das mal abschneiden gedanklich, im Wesentlichen einfach dann nur den Content zurückgibt, den ich hier definiere. Ich muss keine Datei mehr in meinem Filesystem hinterlegen. Ich arbeite hier pur gegen irgendwelchen erfundenen Quatsch, weil es im Wesentlichen nur darum geht, herauszufinden, ob die Fachlichkeit, die sich hier hinter verbirgt, auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weiß. Gucken wir uns das mal in der Realität an. Bald. Wir alle das Gleiche sehen. Der Quellcode von da hinten gut lesbar. Einfach mal Nein schreien, wenn nicht, das ist einfacher. Okay, passt. Microsoft hat übrigens sehr viel Wert darauf gelegt, immer wieder zu erläutern, dass Visual Studio seit geraumer Version ja mit WPF implementiert wurde und dass man hier nahtlos rein und raus zoomen kann. Warum das hier nicht geht, sei mal dahingestellt. Was wir hier sehen, ist eine einfache ASP.NET MVC Web-Applikation. Die kann nichts. Tatsächlich kann man die auch nicht mal starten. Also das läuft in Error hinaus, weil die ist noch in einem ganz frühen Entwicklungsstadium sozusagen. Und später soll das mal ein Shop werden. Und dieser Shop besteht natürlich aus irgendwelchen Orders, die ich platzieren kann. Es gibt natürlich eine ganze Liste von Orders mit irgendwelchen Produktnamen und die einzelnen Positionen, die kosten bestimmt viel Geld. Sie sind steuerlich irgendwie abziehbar oder auch nicht, beziehungsweise es gibt zusätzliche Steuern, die noch draufgerechnet werden. Und es gibt selbstverständlich irgendeine Form von Repository. Irgendwo arbeiten wir hier mit einem Entity Framework, vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, da ist es noch nicht drin. Und wie wir hier sehen, das Order Repository selber hat zwar verschiedene Queries, zum Beispiel hier irgendwo ein All oder eine Liste von Order Lines, wenn ich eine Order ID übergebe, oder ich kann eine bestimmte Order heraussuchen, wenn ich dann die ID dafür kenne. Hier ist aber noch nichts weiter implementiert. Das, was die Sache spaßig macht, ist, wir haben ja gerade gesehen, dass eine einzelne Order aus Positionen besteht, die verschiedene Kosten haben können, die Steuern noch drauflegen oder halt auch nicht. Das heißt, letzten Endes kommen irgendwo noch Anforderungen an die Funktionalitäten. Beispielsweise im Order Controller. Wenn ich nach draußen hin später mal, ist jetzt ja leider noch nicht da, ich bin ja noch bei der Fachlichkeit, wenn ich später einmal meine ganzen Positionen auf dem Webbrowser anzeigen möchte. So, und dafür gibt es dann hier eine Kalkulation. Das heißt, wenn ich anhand einer Order-ID mir die Order-Lines als Action-Result anzeigen möchte, dann gehe ich erst in mein Repository, ich suche nach dieser Order. Wenn ich die gefunden habe, dann hole ich mir die entsprechenden Order-Lines zurück. Dann gehe ich über sämtliche Lines drüber und fange an zu berechnen, wie dann meine Gesamtkosten aussehen, indem ich das mit den Unit-Kosten multipliziere und eventuell, wenn es denn auch irgendwie noch Abzüge gibt, das schon mit drauf kalkuliere. Und zum Schluss erhalte ich ein Summary View Model, der ich diese Daten übergebe und unter anderem auch das, was ich als Gesamtrechnungspreis berechnen habe. Das konnte ich mir total einfach ausdenken. Es gab Sessions, da habe ich das live gemacht. Jetzt habe ich 7 Folien vorhergelegt, deswegen kann ich das nur noch fertig präsentieren. Das habe ich mir ausdenken können, weil im Wesentlichen kennen wir alle Rechnungen, die aus mehreren Positionen zusammengesetzt sind. Da steckt ja keine Magie hinter. Die Frage ist nur, wie teste ich das Ganze? Denn das Problem ist, ich habe ja überhaupt gar keine Datenbank zu diesem Zeitpunkt. Was ich habe, ist ein Repository, das irgendwie jedes Mal wieder klein ist. Und ich habe hier eine Schnittstelle, iOrderRepository, was schon mal gut ist. Aber ich habe schlichtweg keine Datenbank. Und das Order-Repository, das Konkrete, ist noch nicht mal ausimplementiert. Jetzt käme der Schritt, wo ihr jetzt anfangen würdet, eine eigene Attrappe zu bauen, basierend auf diesem iOrder-Repository. Und ihr würdet das alles ausimplementieren und dann hättet ihr euren Testfall. So weit, so gut. Mit anderen Mocking-Frameworks macht ihr das ja auch. Das, was die Sache mit Fakes jetzt so spannend macht, ist Folgendes. Ich habe hier unten bereits so ein Testprojekt angelegt. Das ist echt klein. Ja, glaubt's mir, das ist ein Testprojekt. In diesem Testprojekt ist Main Web als meine MVC-Applikation bereits referenziert. Und ab jetzt wird die Sache spannend. Es genügt eigentlich nur ein Rechtsklick auf diesen Assembly-Verweis und die Funktion Add Fakes Assembly. Hier geht jetzt schon ein bisschen Magie los. Und das ist insofern interessant, als dass Fakes von Microsoft in das Visual Studio integriert wurde über eine Build-Action. Das seht ihr in dem Moment, wo ihr feststellt, was jetzt alles gerade passiert ist. Und dann erläutere ich das gleich an der Stelle nochmal. Hier gibt es plötzlich ein Fakes-Verzeichnis. In diesem Fakes-Verzeichnis gibt es eine .fakes-Datei. Da seht ihr das. Und das ist nur ein bisschen XML. Und dann steht hier sowas drin wie Assembly Name ist gleich Microsoft ALM Rangers Fake Sky.mainweb. Was ihr hier drin nicht seht, sondern wenn ihr References aufmacht, References, es gibt plötzlich eine fakesguide.mainweb.fakes Assembly-Referenz. Wo kommen die jetzt her? Relativ einfach. Auf dieser Datei .fakes ist eine neue Build-Action definiert. Die nennt sich Fakes. Ganz früher war das noch nicht so. So in der allerersten Version von Fakes musste man hier teilweise noch manuell eingreifen. Und wenn man das nicht kannte, konnte das mal schnell zur Verwirrung führen. Denn was beim Build-Prozess jetzt funktioniert ist, MS-Build geht natürlich über sämtliche Dateien drüber und guckt nach, was soll ich damit machen. Und bei der Fakes-Datei stellt es fest, aha, die Build-Action steht auf Fakes, dann guckt er mal nach und stellt auch fest, dass unter C-Program-Files, x86, MS-Build, bla bla bla, gibt es irgendwo einen Build-Task. Und der wird dann ausgeführt. Dahinter wiederum befinden sich ganz einfache Executables. Ein Hinweis am Rande, da kann man auch mit so einem Decompiler reingucken und schauen, was die denn da so für einen Unfug treiben. Und ein paar DLLs, die an der Stelle benutzt werden. Und was diese Dinger tun ist, die generieren basierend auf der Datei, die ich hier angegeben habe, die hier drin mit einem Assembly-Verweis angegeben wurde, hier drin, das schnappt sich Fakes und generiert daraus eine .fakes-DLL. Und die wird eingebunden. So, an dieser Stelle machen wir das mal so einfach wie in einer Kochshow. Ich gehe daher und sage Main Web. Add existing item. Ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet. Wie kann man damit jetzt arbeiten? Was haben wir dadurch bekommen? Dadurch haben wir im Wesentlichen einen neuen Namespace erhalten. Mainweb.models.fakes. Unter anderem. Schauen wir uns das im Detail an. Kann man hier drin zoomen? Kann man natürlich nicht. models.fakes. Hier drin, die DLL, die wir jetzt von Microsoft Fakes einfach mal so präsentiert bekommen haben, befinden sich jetzt zu allen Datentypen, alles, was wir hier bei uns definiert haben, unter Controllers, unter Main Web, unter Main Web Models, bekommen wir Shims und Stubs. Die werden automatisch generiert und die können wir dann einsetzen. Was ich als erstes feststelle ist, ach Mensch, hier Controllers, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und hier Main Web, Filter, Config, Root, das interessiert mich eigentlich auch alles nicht. Im Prinzip interessiert mich ja nur das, was hier unter Models ist, denn ich möchte hinterher dieses Stub I Order Repository verwenden. Das ist alles, was ich jetzt gerade machen möchte. Nun, das andere zu generieren ist zwar nice, aber das kostet ja auch alles Zeit. Und ne, was haben wir vorhin gelernt? Zeit ist Geld. Aus diesem Grund kann man in dieser Konfigurationsdatei auch ein bisschen was machen. Beispielsweise wollen wir hier im Moment nur mit Stubs arbeiten. Das heißt, wir können diese Shim Generation nehmen. Seht ihr noch was? Wir können diese Shim Generation nehmen und sagen, die schalten wir mal locker aus, denn wir brauchen sie nicht. So, wenn ich das speichere und sage, ich baue diese Solution noch einmal und gucke dann nochmal hinein in das Main Web Fakes, wie es denn aussieht, könnt ihr hier eventuell erkennen, die ganzen Shims sind schon mal weg. Das ist gut, denn die brauchen wir nicht. Als nächstes sehen wir, dass wir in Main Web ja eigentlich nur interessiert sind an diesen Models. Na, das heißt, ich kann mir hier mal das Namespace an der Stelle kopieren, gehe hier rein und, oh Wunder, haben wir gerade nicht noch irgendwas gesehen mit Stub? Stub Generation oder so. Das war eine XML-Datei, aber aus welchen Gründen auch immer, muss man hier schon eine Reihenfolge einhalten. Na, es gibt immer erst die Stubs und dann gibt es die Shims. Nicht drauf reinfallen. So, Punkt 1, die ganzen anderen, die brauchen wir nicht, ne? Deswegen können wir die löschen. Und Schritt 2, wir fügen jetzt einfach mal konkret die hinzu, die uns persönlich interessieren. Wie machen wir das? Nehmen wir doch einfach mal, basierend auf einem Namespace, es gibt noch 2, 3 andere Möglichkeiten, speichern das, bauen es, kreuzen die Finger und stellen fest, es hat geklappt. Unterhalb unseres Fakes-Namespaces gibt es jetzt nur noch models.fakes, klasse, mehr wollen wir auch gar nicht. Und es gibt auch nur noch Stubs, super, denn genau die brauchen wir. Na, das nur mal so als Hinweis am Rande. Jetzt könnte man sagen, okay, hey, komm, Quatsch, Christian, hier, wir haben hier eine Intel Core i7-Prozessor-Landschaft. Wir benutzen auch die GPU, um das Ganze zu kompilieren. Auf Geschwindigkeit kommt es uns nicht an. Deswegen braucht ihr das aber trotzdem. Denn manchmal gibt es Szenarien, in denen krepiert Fakes. Und dann funktioniert es nicht richtig. Und dann sagt es, ich kann hierfür leider keine Fakes-DLL generieren, because, nee, den Rest kann ich nicht sagen, das sagt ein Kollege von mir immer, das ist nicht so publikumstauglich. In dem Moment bleibt euch nichts anderes übrig, als von vornherein wenigstens schon mal die Sachen auszuschließen, die ihr eh nicht braucht. Das sind nämlich auch meistens die, für die nichts generiert werden kann. Na, also einfach merken, in der Fakes-Datei ein bisschen konfigurieren und dann ist die Welt auch wieder heil. Schauen wir uns das Ergebnis an. Hier ist bereits eine Testmethode vordefiniert, OrderController, OrderSummaryTotalCheck equals sum. Dafür gibt es eine kleine Hilfsmethode. Hier sind die ganzen Dummy-Daten mal konfiguriert. Ne? Also sowas kommt euch sicherlich bekannt vor, habt ihr 1000 Mal bereits gemacht. Hier werden einfach mal so verschiedene Items vorkonfiguriert mit verschiedenen Quantities, mit verschiedenen Kosten und einige davon haben auch zusätzlich Steuern, andere nicht. Und wenn wir uns dann den Testfall selber angucken, wird er ausgeführt wie sonst auch immer. Es gibt eine Range, es gibt ein Act, es gibt ein Assert und an der Stelle wird die Sache spannend, denn anstelle, dass ich den Order-Controller mit einer konkreten Implementierung eines Repositories initialisiere, initialisiere ich ihn mit einem lokal erstellten Repository, das, Trommelwirbel, von iOrderRepository natürlich definiert ist, aber durch ein Stub-iOrderRepository zusammengebaut. Und das ist das, was uns die Sache jetzt so leicht macht, wenn wir mit Fakes arbeiten und das nicht alles selber definieren müssen, denn die Stubs und die Möglichkeiten, sie zu überschreiben, über Lambda-Ausdrücke beispielsweise, hat Microsoft uns an dieser Stelle einfach generiert. Wer sich an dieser Nomenklatur ein bisschen wundert, dem sei Folgendes gesagt, das ist so eine Fakes-Angelegenheit oder Eigenart, sage ich mal, die nehmen die Parameter-Datentypen sozusagen und hängen sie an die Methodennamen dran, vereinfacht formuliert. So, Find in 32 heißt deswegen Find in 32, weil es eine Methode gibt, die heißt Find und die bekommt dann in 32 als Parameter übergeben. In diesem Fall eine ID. So, und was die dann tut, ist, die erstellt an dieser Stelle einfach ein neues Order und dann steht da ein bisschen was drin. Und noch viel spannender, es gibt auch die Order Lines, auf die ich zugreifen kann über eine Order ID und die bezieht einfach mal eine Liste und gibt sie als Queryable zurück, die wir hier locker vorgeben. Letzten Endes wird der Order-Controller einfach mit diesem Repository initialisiert. Hinterher kann ein Result berechnet werden. Ich hole mir das Model aus dem Ergebnis heraus und prüfe hinterher, ob das, was dort als Total berechnet wurde, dann auch dem entspricht, was wir uns hier ausgedacht haben. Das geht ja quasi hier draus, da draus hervor. Das ist die Vorgehensweise. Rechtsklick, Add Fakes Assembly, eventuell nochmal ein bisschen nachkonfigurieren und schärfen, wenn man das einschränken möchte, und dann einfach verwenden. Bin ich mutig? Ja, ich klicke hier nochmal auf den Test Explorer und lasse ihn auch nochmal durchführen. Und der ist auch grün. Ich gehe auch nochmal rein und zeige euch, wie das Ganze dann halt im Debugger aussieht. Einfach mal so der Vollständigkeit halber. Gehen wir mal hier oben drauf und sagen Debug Tests. Dann sehen wir das Ganze mal im Ganzen. Hier so die Konfiguration hat stattgefunden. In dem Moment, wo ich über den Constructor gehe vom Order Controller, seht ihr, dass es in dieser Variante 2 gibt. Und das ist das, was ich vorher meinte mit arbeitet mit Kompositionen. Arbeitet, das hatte ich auch noch nicht, mit Komposition. Also setzt das hier über Schnittstellen zusammen. Das bedeutet auch implizit, ihr baut im Wesentlichen immer zwei Konstruktoren mindestens, nämlich einen, den ihr mit einer konkreten Klasse eures Repositories konstruiert und eine andere Variante, wo ihr irgendetwas injizieren könnt. Das ist der einfachste Fall. So könnt ihr halt ganz normal arbeiten, wenn ihr das produktiv startet, und wenn ihr das im Unit-Test-Fall startet, injiziert ihr einfach euren Stub. Das tun wir an dieser Stelle und übergeben hier unser Stub-Repository. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich auf den Controller.orderlines gehe. Natürlich lande ich hier in unserer Orderlines-Methode innerhalb des Controllers. Und wenn ich jetzt auf das Repository raufgehe und mit der Find-Methode meine Order zu finden versuche, lande ich, oh Wunder, in dem Stub, den ich hier generiert habe. Naja, teilgeneriert habe und den Rest selber ausgefüllt. Und genau das Gleiche passiert auch bei den Orderlines. Auch hier lande ich quasi in meinem Lambda-Ausdruck und bekomme zufällig genau die Orderlines zurück, die ich einfach schon mal vordefiniert habe. Und der Rest ist dann blanke Berechnung. Dann ist das immer grün. In dem Moment, wo du nicht mit einem Unit-Test arbeitest, ja, und ganz normal mit ASP.NET MVC deine Anwendung definierst, braucht der einen leeren Konstruktor, sozusagen, das ist eine Vorgabe von ASP.NET MVC, innerhalb dessen du dann natürlich in der Lage bist, dein konkretes Repository zu verwenden. Sekunde. Order Controller. Dann verstehe ich dich nicht richtig. Also ich erkläre ansonsten nochmal den Part an dieser Stelle. Du brauchst grundsätzlich einen leeren Konstruktor für ASP.NET MVC, weil nicht du den Controller instanzierst, sondern das macht MVC. Und an der Stelle habe ich jetzt mir den Weg ein bisschen gespart und nicht hier zusätzlichen Code reingeschrieben, sondern ich habe den zweiten Konstruktor aufgerufen. Von hier, das ist ein Constructor-Chaining an der Stelle, bei dem ich den konkreten, also das konkrete Order-Repository übergebe. Denn irgendjemand muss dann nachher die reale Arbeit übernehmen. Na, ist klar? Wir können jetzt auch direkt mal den Switch machen, obwohl, nein, ich zeige euch die Slide dazu. Was soll der Geiz? Waren irgendwo. So viel zum Thema Stubs an der Stelle. Wechseln wir mal rüber zu den Shims. Das ist das Beispiel, was ich im Wesentlichen vorhin auch gegeben habe. Was ist jetzt mit so etwas wie datetime.now, weil das ein statisches Property ist. Habt ihr irgendwo eine Methode, in der das datetime.now eingesetzt wird, als klassisches Beispiel, um irgendeine Berechnung durchzuführen? In diesem Fall, worum geht es denn hier überhaupt? GetAge. Dann könnt ihr zwar einen Unit-Test schreiben, der die Fachlichkeit dahinter überprüft. Nächstes Jahr könnte das aber eventuell zu einem Problem führen, weil datetime.now möglicherweise dort eine andere Jahreszahl zurückliefert. Im Unit-Test-Fall würde man diese Abhängigkeit also auflösen wollen und dafür möglichst sorgen, dass datetime.now immer die gleiche Jahreszahl zurückliefert oder das gleiche Datum, wenn wir schon dabei sind. Das geht aber normalerweise nicht. Hier seht ihr, wie das Ganze ausschaut, wenn man sich an der Stelle den Shims bemüht. Na? Das Shim-Datetime wird von Microsoft einfach generiert, indem ich hier, wie gerade eben auch, einfach einen Rechtsklick mache, Add Fakes Assembly, und zwar auf die, ich glaube, es ist die MS-Core-Lib, beziehungsweise System. Die MS-Core-Lib ist dort integriert. Danach bekomme ich auf das Property Now, dessen Getter, die Möglichkeit, einen eigenen Lambda-Ausdruck zu hinterlegen. In diesem Fall gebe ich einfach hier mein Datetime vor. Quizfrage: Was glaubt ihr, wann ich das erste Mal diese Session gehalten habe? Fakes gibt es schon ein bisschen länger. So, hinterher gehe ich dann dort rein und sage, gut, ich definiere jetzt einfach mal ein Geburtsdatum. Ich gehe davon aus, der Mensch ist jetzt 18 Jahre alt. Und hinterher gehe ich dann auf meine Klasse, die ich geschrieben habe, wo für GetAge irgendeine Art von Logik implementiert ist, die jetzt das Alter, das aktuelle, jetzt gültige Alter, versucht zu ermitteln. Ich würde mal behaupten, jetzt, heute, 2015, ist der nicht mehr 18, sondern schon ein bisschen älter. Der Testfall würde also mit Karacho gegen die Wand fahren. Tut er hier nicht mehr? Und zwar, weil in dem Moment, wo meine Methode GetAge versucht, auf Daytime Now zuzugreifen, sie nicht mehr vom Microsoft.NET Framework das aktuelle Tagesdatum übermittelt bekommt, sondern stattdessen direkt hierhin springt und dieses Datum übergeben bekommt. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Mehr kann man da im Wesentlichen nicht zu sagen. Oha. Wollt ihr da noch ein Beispiel zu sehen? Handmeldung, wenn ja. Wir haben noch eine Pause hinterher. Gut, gut. Aber ich hatte schon eine Ahnung, dass das ja alles ein bisschen länger dauern würde. Liegt natürlich nicht an mir. Deswegen habe ich hier auch was vorbereitet. Wieder eine ASP.NET Webanwendung, in diesem Fall auch wieder mit MVC. Die lässt sich sogar starten. So, der Plan ist, hieraus irgendwann mal eine Art Portallösung zu erstellen. Ja, also die Optik, die kennt ihr, das ist ja jetzt nichts, das ist einfach nur Standard ASP.NET MVC Template. Dieses Template verfügt bereits über eine Login-Möglichkeit, das wird realisiert, indem man einfach bei der Auswahl des Templates Internet statt Intranet auswählt. Dann kann ich hier irgendwie einen Benutzernamen eingeben und ein super geheimes Passwort und mich an der Stelle anmelden und dann bin ich angemeldet. Ich kann mich auch ausloggen und ich kann auch irgendwie mich mit einem neuen Account da drin registrieren. So. Das Beispiel, das kennt ihr ja, oder? Bestimmt schon mal irgendwann in MVC das einfach mal durchgeklickt. Die Sache ist jetzt die, wenn ich mir den Quellcode dazu anschaue, dann gibt es auch hier wieder eine Voraussetzung oder ich sag mal einen Grund, sofort mit Unit-Tests anzufangen. Dieser Grund ist hier darin begründet, dass es eine fachliche Anforderung an den Account-Controller gibt. Nämlich, in dem Moment, wo ich versuche, mich an diesem System anzumelden, ja, wird natürlich erstmal überprüft, ob ihr brav auch alles eingegeben habt. Dann wird irgendeine Form von Login ausprobiert mit Benutzername, Passwort und vielleicht noch der Frage, ob ihr euch irgendwie, ob der Computer sich an euch erinnern soll. Und hinterher findet ein Redirect statt. So, warum der jetzt von alleine immer schon weiß, dass man irgendwie auf dem Home-Controller irgendwie umgeleitet werden will, das sei mal dahingestellt, gucken wir uns gleich an. Das heißt, meine fachliche Anforderung bestünde jetzt darin, irgendwie hierfür einen Testfall zu entwerfen, der diesen Login Prozess versucht irgendwie umzusetzen und dann zu prüfen, ob man denn jetzt auch wirklich da landet, wo man landen will. Im einfachsten Fall sehe das Ganze so aus. Ich baue ein neues Login-Model und übergebe dem irgendwelche Fake-Daten. Mich interessiert auch nicht die Datenbank. Hey, ich meine, ich teste ja gerade nicht die Verbindung zu einer Datenbank, oder? Ich möchte ja nur testen, ob die Redirection funktioniert. So, als nächstes gebe ich hier einfach mal eine Return-URL an, nämlich /home/index, da möchte ich gerne hin. Ich möchte auf jeden Fall sicherstellen können, dass diese Login-Methode auch Verwendung gefunden hat. Und was ich jetzt tue, ist, genau wie ihr das vorhin in diesem Screenshot gesehen habt, ich erstelle einen Shims-Kontext. Vielleicht ganz viel Spaß haben, lassen wir das mal weg und gucken, was passiert. An der Stelle habe ich bereits schon mal vorgesorgt und habe für diese Methode Web Security Login den von Microsoft generierten Shim zum Einsatz gebracht. Ne? Shim Web Security Login String String Boolean. Ich wollte noch mal irgendwann rausgefunden haben, welche Methode bei Microsoft die längste Parameterliste ever hat und gucken, wie dann die generierten Stubs und Shims dazu aussehen. Ich bin fast sicher, dass es da ein Limit gibt. So, letzten Endes merke ich mir an dieser Stelle nur, ja, ich habe die Login-Methode aufgerufen, ansonsten gibt es hier überhaupt gar keine weiteren Abhängigkeiten. Hinterher lasse ich dann einfach das Login direkt auf dem Controller stattfinden. Und dann sollte es Login Called of True stehen und die Return-URL sollte auch ungefähr meinem erwarteten Resultat entsprechen. Wäre das nicht geil, wenn das so einfach wäre? Ist es nicht. Wir gehen mal rein und gucken mal, was passiert an der Stelle. Ihr werdet Bauklötze staunen. Kennt jemand diesen Anwendungsfall grundsätzlich? Hat schon mal jemand versucht, diese Login-Methode mit Fakes irgendwie zu... Nein? Geil. Bug-Test. Kommt man nie drauf, wenn man das noch nie gesehen hat. So zum Thema Fallstricke. Ne? So, ich habe hier einfach mal meinen Shim an der Stelle bereits gesetzt. Jetzt geht's los. Ich gehe auf Login. Ich prüfe, ob das Model valide ist. Ich gehe auf die Login-Methode. da bin ich, zack. Ich komme zurück und denke, ist alles gut, kann ja besser nicht werden. Was ist eigentlich dieses Redirect to Local? Oh, das ist eine eigens definierte Methode und verdammt, was ist denn das jetzt für eine Null Reference Exception? Ist das Snoot? Nein, an der Stelle stelle ich fest, der Controller hat eigentlich irgendwo ein Property URL, dahinter verbirgt sich ein URL-Helper und das soll uns nur ein bisschen erlauben herauszufinden, ob die Redirection-URL, die wir übergeben haben, eine lokale ist oder ob die sonst woher kommt. Fun Fact am Rande, das ist auch der Grund dafür, warum der Login so prima funktioniert, normalerweise. Denn wenn ich dort gar keine Redirection-URL angebe, weil ich direkt über den Login-Prozess gegangen bin, kommt hierbei ein False heraus und dann macht er einfach einen Redirect auf die Action-Index im Controller. So, hat jetzt nicht geklappt. Gut, Mist, doof, was mache ich jetzt? An der Stelle habe ich verschiedene Möglichkeiten und jetzt könnt ihr so froh sein, dass wir aktuell Visual Studio 2013 verwenden und einige von euch vielleicht sogar schon den Release-Kandidat für 2015. Denn in 2012 hatte das FX-Framework leider ein kleines Problem mit MVC. Ich zeige euch mal, wie es normalerweise ausgesehen hätte. Ich kommentiere das jetzt der Farbgebung halber mal kurz ein und zeige euch das. Das hättet ihr mit Visual Studio 2012 machen müssen, damit der Testfile funktioniert. Das ist kein Scherz. Denn der Controller braucht dieses URL und da müsst ihr eine neue Instanz eines URL-Helpers übergeben. Der allerdings kann nur instanziert werden mit einem HTTP-Request-Kontext. Den muss man ja irgendwo herbekommen, also muss man den erstellen. Der wiederum kann aber eigentlich nur erstellt werden, indem man dort eine neue Root-Data-Klasse angibt. Und damit das ganze Konstrukt funktioniert, kann man sich dann noch einiger Stubs bedienen, die man glücklicherweise von Fakes generiert bekommt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß man das denn, dass man das so machen muss? Dann sage ich es euch. Indem man mit dem EL-Spy oder mit Telerik Just Decompile oder einfach, weil man zufällig Zugriff auf den .NET-Quellcode hat, schaut, was der URL-Helper intern denn so tut. Ansonsten hättet ihr hier keine Chance gehabt. Im Internet und auch auf Microsoft Connect gibt es dazu entsprechende Beiträge, in denen das auch, vorsichtig gesagt, leicht kritisiert wird, dass man interne Kenntnisse über den Aufbau des .NET-Frameworks braucht, um diesen Anwendungsfall hinzubekommen. Aber danke, dass es wenigstens einen Workaround gibt. So, euer Glück ist, ihr arbeitet ja nicht mehr mit Visual Studio 2012, oder? Ansonsten ist da die Lösung. Heute ist das ein bisschen einfacher und das zeige ich euch an dieser Stelle einfach mal. Immer wieder reinhole. Ganz unwesentlich viel einfacher. Heute kann ich einfach sagen, gut, ich nehme jetzt das Shim für den URL-Helper, instanziere den, indem ich einfach einen blanken Request-Kontext übergebe, weil das inhaltlich interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Und auf die Methode ist local URL, sage ich einfach return true. Damit ist das Thema durch. Und dann brauche ich mich da auch nicht weiter mit befassen. Das Interessante ist, für diese Variante brauche ich gar kein Wissen über lokale Interna. Unter 2012 gibt es übrigens ganz ulkige Exceptions, die dort hageln. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die sind ernsthaft spannend und haben überhaupt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. So, würden wir das Ganze jetzt an der Stelle mal auf diese Art und Weise ausführen. Ich baue das einfach nochmal und dann gehe ich nochmal schnell flugs dort hinein. Debug-Test. Was wir jetzt an dieser Stelle nämlich haben, ist nicht nur unser Login-Model, einen Shims-Kontext, einen Shim, den wir definiert haben für die Login-Mechanik und natürlich für diese URL-Geschichte, mit dem Ergebnis, dass das Redirect auch funktioniert, weil jetzt meine geschimpfte URL-Helper-Variante zum Einsatz kommt. Da sehen wir das Ganze im Einsatz, dass der Sprung oder die Sprungadresse auch tatsächlich auf meinen Lambda-Ausdruck umgebogen worden ist, die Redirection so stattfindet, wie ich mir das Ganze vorstelle und im Schnelldurchlauf auch die Assertions funktionieren und dann ist irgendwann auf der linken Seite auch alles grün. So, weil das ansonsten zu lange dauert und ich dazu neige, das im Detail zu deutlich zu erklären, hier nur mal auf der Tonspur, ansonsten kommt ihr hinterher nochmal zu mir, falls ihr das noch nie live gesehen haben solltet. Dieses Using Shims Context Create steht da deswegen drin, weil dieser Shim natürlich nur in diesem Kontext stattfinden darf. Stellt euch mal vor, ihr würdet einen Daytime Now Shim und für alle anderen Unit-Tests würde das auch Gültigkeit haben. Das wäre blanker Unsinn. Deswegen muss man diesen Kontext erstellen. Technisch gesehen hindert euch ja keiner daran, das Using wegzulassen. Was dann aber passiert, ist extrem pfiffig. Das Visual Studio quittiert den Versuch, damit zu arbeiten, mit einer Fehlermeldung in diesem Test-Window, in dem er erklärt, man möge doch bitte einen Shim-Kontext erstellen. Ohne den ginge das nämlich nicht. Und hier ist übrigens Beispielcode in C-Sharp und VB.NET, falls es sich selber weiß. So, das ist faszinierend und eine der geilsten Fehlermeldungen, die ich ever gesehen habe im Visual Studio. Das sollte überall passieren. So ist doch klar, dass der Controller die Action nicht richtig aufruft, wenn du das an der Stelle so falsch... Hier ist übrigens mal ein Beispielcode, so kriegst du auch deine fachliche Anwendung zum Laufen. Und wenn du nicht weißt, wie man die Gebühren berechnet für die ganztägige Betreuung deiner Kinder in Hamburger Grundschulen, dann habe ich hier schon mal die Paragraphen aus dem Hamburger Gesetz und C#-Code, der das Ganze implementiert. So muss das sein. So muss das laufen. Ja. Die sollten sich nicht in die Haare kommen. Microsoft hat möglichst versucht, irgendwie Wege zu finden, dass das ganze Thread safe ist. Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam. Kommt bitte nach der Session, diejenigen, die sich dafür interessieren, mal rüber zu mir. Dann gehen wir mal mit Telerik Just Decompile mal rein und gucken, was Fakes an der Stelle generiert hat. Das ist abartig. Aber es funktioniert. Gehen wir mal 3 Schritte weiter, denn grundsätzlich seid ihr jetzt natürlich, also alle die Fakes noch nicht benutzen, sind unfassbar begeistert und wollen das morgen sofort irgendwie ihrem Chef vorstellen und sagen, das nutze ich jetzt und nichts anderes mehr. Die anderen Lizenzen könnt ihr alle wegwerfen, wir benutzen jetzt nur noch Fakes. Dann habe ich gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, Microsoft hat sich irgendwann dazu entschieden, das Microsoft Fakes Framework nicht mehr nur in der Ultimate, sondern auch in der Premium-Edition anzubieten. Clap, clap. Die schlechte Nachricht ist, in Test Pro, in Pro und sonstigen Editionen, wie zum Beispiel auch Express oder jetzt neu in der Community Edition, ist es nicht enthalten. Klitzekleine Änderung. Mit Visual Studio 2015 gibt es natürlich Fakes weiterhin. Jetzt ist es in der Enterprise-Version enthalten. Ihr wisst ja sicherlich alle schon, dass Ultimate und Premium zusammengelegt worden sind. Jetzt heißt das Spielchen Enterprise. Aber irgendwie ist es immer noch nicht so in die anderen Editionen reingekommen. Fun Fact am Rande, Hintergrund dessen ist, irgendwie muss Microsoft das ja hinbekommen, dass dieser Detouring-Mechanismus auch funktioniert. Das heißt also, in Echtzeit den Code inspizieren und möglichst dort einen Umweg einbauen. Das Ganze läuft über eine Profiling-Engine und während das Moles-Produkt von Microsoft Research dafür eine eigene Engine hatte, hat sich das Produktteam bei der Entwicklung von Microsoft Fakes dazu entschieden, die Profiling-Engine von IntelliTrace zu verwenden. Und über welche SKU bekommt man IntelliTrace? Jetzt wisst ihr auch, warum Fakes leider nicht in den anderen Editionen enthalten ist. Deswegen gibt es, und das ist jetzt eine kleine Aufforderung an euch an der Stelle, bei User Voice eine Aktion, die seit jeher versucht, Fakes in alle Editionen reinzubekommen, weil ein paar Entwickler auf die Idee gekommen sind, das Schreiben von coolen Unit-Tests und irgendwie das Auflösen von Attrappen und Abhängigkeiten wäre ja vielleicht eine wichtige Sache für alle Entwickler. Das hat auch super geklappt. Es gab hier fast 1500 Votes. Microsoft hat gesagt, vielen Dank fürs Feedback. Wir sind total aufgeregt, dass ihr das alle total geil findet. Wir machen das möglich. Und dann, ja, wir haben es abgeschlossen. Im Übrigen, seit Update 2 kriegt ihr das auch in Premium. Darunter kommt eine Arie von Kommentaren ganz bestürzter Benutzer, die sagen, ja, danke, aber wir wollten das doch überall haben. Da das aber completed ist, lässt sich hier nichts mehr tun. Jetzt die Aufforderung an euch. Es gibt ein neues User Vote. Das ist erst bei 236 und sagt, vielen Dank für Ultimate und Premium. Und jetzt vielleicht für alles. Na? Und damit ihr auch nach der Session oder jetzt gleich die, die an den Rechnern sitzen, dafür voten könnt, ne, das ist die URL. Da müsst ihr hingehen und sagen, ja, bitte in alle Editionen rein. Ihr seid dann auch nicht alleine. Hier kommt das versprochene Foto. Die alle haben schon gevotet und denen haben wir es zu verdanken, dass es jetzt auch schon immerhin in Premium enthalten ist. Den und natürlich den 1412 anderen. Gut, ihr wisst jetzt also, wie Fakes grundsätzlich verwendet werden kann. Ihr wisst, dass ihr jetzt dafür verantwortlich seid, dass es auch in die Community Edition reinkommt. Und fragt euch vielleicht noch, wie funktionieren diese Shims eigentlich tatsächlich intern? Bisher rede ich ja immer nur davon, zeige euch aber auch nichts. Das bleibt auch so, versprochen. Aber es gibt eine Antwort. Wenn ihr auf Stack Overflow versucht herauszufinden, wie andere Menschen darüber denken, stoßt ihr auf diese Frage, wie funktioniert Fake Shims eigentlich intern? Die am meisten hochgevotete Antwort lautet wie folgt. Nochmal, ich habe mir den Code dahinter angeguckt. Das stimmt. Das stimmt, es ist wirklich abartig. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Guckt euch gerne mal dieses PDF an, denn nicht vergessen, die Quelle von Microsoft Fakes, dem Isolation Framework, ist Microsoft Research. Das ist eine Forschungsinstitution. Die veröffentlichen alle naslang Papers, in dem alles bis ins letzte Detail gerade erklärt wird. So auch Moles. Das heißt, wenn ihr interner wissen wollt, wie funktioniert dieser Mechanismus und dieses System, dann werden die ganzen anderen Firmen, die euch ihre Produkte verkaufen, eher den Deckmantel des Schweigens drüber legen. Bei Microsoft bekommt ihr aus der Research-Abteilung direkt die PDFs, die erklären, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann guckt ihr euch von dem Peter Provost, einem der Product Manager an der Stelle, einfach mal ein bisschen so in seinem Blog um. Das müsst ihr nicht abschreiben. Die Folien, die gibt das hinterher irgendwann nochmal separat und dann sind die Links da ja drauf. Da gibt es ganz hervorragende Artikel, wo auf die Stubs und auf die Shims eingegangen wird und auf die Mechanik, die auf wirklich unterster Ebene läuft. Die sind dort extrem auskunftsfreudig. Ein Hinweis an dieser Stelle noch mit am Rande. Ich habe jetzt vorhin ja einen Spaß draus gemacht. Was passiert, wenn ich jetzt irgendwie eine gigantisch lange Parameterliste habe? Wie funktioniert das überhaupt, dass ich in der Lage bin, ein Delegate drüber zu legen? Früher hat Microsoft an dieser Stelle einfach vordefinierte Funktionsdelegates gehabt. Dann gibt es halt eine irre lange Liste mit Func of T mit einem Parameter, dann das gleiche mit 2, dann das gleiche mit 3, das gleiche mit 4 und irgendwann hört das nun mal auf. Das Problem ist halt auch, was ist, wenn ich mit mehr als 2 nach draußen will und nicht nur rein? Das gab eine Limitierung, die hat sich allerdings aufgehoben. Ab Visual Studio 2013 werden diese Delegate-Types halt dynamisch generiert. Das nur mal so am Rande. Das Einsatzszenario von Fakes erstreckt sich übrigens über sämtliche Systeme. Das heißt, ihr könnt es nicht nur bei euch lokal auf dem Rechner, im Local Workspace einsetzen. Ihr könnt es vor allem auch einsetzen bei euch auf dem Team Foundation Server oder natürlich auch irgendwo in der Cloud. Das heißt, Fakes ist auch ein System, was ihr einsetzen könnt, wenn ihr Visual Studio Online verwendet und nicht nur on-premise damit arbeitet. Was gibt es aber nicht? Das müsste ich an der Stelle nochmal ergänzen, weil tatsächlich Express ist ja schon total oldschool. Mittlerweile haben wir die Community Edition, gilt aber das Gleiche. Es gibt es nicht in Express, das ist eine technische Limitierung. Es gibt es nicht in der Community Edition, das ist eine Lizenzlimitierung. Grundsätzlich empfehle ich euch auf Shims, wenn denn irgends geht, zu verzichten, es sei denn, ihr habt keine Chance. Also das heißt, den Code, den ihr selber schreibt, könnt ihr so schreiben, dass ihr nicht auf Shims angewiesen seid. Code, den ihr irgendwie nutzt durch Fremdbibliotheken, ja Herrgott, da habt ihr halt eine Entschuldigung, dann dürft ihr auch, also auch von mir, dann dürft ihr auch die Shims einsetzen. Ansonsten guckt ihr euch nochmal den roten Grad der Clean Code Developer Direktive an und findet raus, wie das anders geht. Den Rest, den refactet ihr raus. Und jetzt die Masterfrage. Wir haben über Fakes gesprochen als eine Weiterentwicklung von Moles. Wir haben über PECs ganz am Anfang mal gesprochen, der freundliche Hai, terrible name decision so. Und dass es sich dabei um ein Tool handelt, das euch noch mehr darin unterstützt, wie denn besser Unit-Tests zu schreiben sind für eine möglichst 100.000-prozentige Quellcode-Abdeckung. So, aber was ist jetzt mit PECs passiert, wenn PECs und Moles doch so eine schöne Einheit waren? Die Antwort ist wie folgt. Es kam dann Code-Digger. PECs selber ist so, wie soll ich sagen, benachteiligt worden vom Visual Studio Product Team, dass die Leute von Microsoft Research es selber genommen haben und eine kostenlose Visual Studio Extension veröffentlicht haben mit dem Namen Code Digger. Das könnt ihr gratis runterladen, das funktioniert auch verhältnismäßig gut und macht genau, fast genau das gleiche wie PECs. Und wenn ihr das startet, dann seht ihr auch, den Namen haben sie noch nicht ganz rausbekommen. Das Coole daran ist, wenn ihr Code Digger benutzt, bekommt ihr natürlich erst einmal den Hinweis, es ist ja ein cooles Add-in von uns, was wir entwickelt haben, wir brauchen euren Support, seid ihr dafür einverstanden, dass ihr da irgendwie nochmal ein bisschen Feedback für liefert, dann kann man sagen, ja, bin ich nicht oder nein, bin ich doch. Wenn ihr es eine Weile nutzt, dann ist das ein bisschen so, wie man das heutzutage von Apps auf dem iPhone oder auf dem Windows Phone kennt. Irgendwann begegnet euch dann nochmal dieses Dialogfenster, das sagt, hey, du benutzt es schon eine Weile, möchtest du nicht doch nochmal irgendwie ein Review veröffentlichen, so ein kleiner Next Screen. Unter Windows 10 funktioniert es leider nicht, deswegen habe ich euch nur mal einen Screenshot mitgebracht, wie denn PECs bzw. Code Digger an der Stelle ausschaut. Im Wesentlichen, stellt euch vor, ihr habt eine Methode mit ganz vielen Pfaden, die da drin sind, dann müsstet ihr eine ganze Menge Unit-Tests schreiben, um diese Pfade alle abzudecken. Einmal muss da vielleicht ein Null-Array reingeschmissen werden, ein anderes Mal muss dort eins reingeworfen werden, was an der dritten oder vierten Stelle eine bestimmte Zahl hat, etc. PECs versetzt euch in die Lage, das automatisch analysieren zu lassen und dann findet es durch eine interne Engine heraus, mit welchen Werten muss man die Methode befüttern, um wirklich alle Pfade zu ermitteln. Beim ursprünglichen PECs war noch doppelt cool, dass es Null Reference Exceptions auch herausgefunden hat. Wenn ich zum Beispiel mit einem String reingehe und hier keine Prüfung mache auf Null, dann hat PECs das gemerkt und einem vorgeschlagen, den Code doch gleich mal mit einzufügen. Das haben sie sich wohl von Fakes abgeguckt. Kleiner Tipp am Rande, das CodeDigger-Projekt, diese Extension, ist eigentlich für Portable Class Libraries gedacht. Hat ein bisschen was damit zu tun, wie soll ich sagen, der Code, der dahinter steckt, ist einfacher zu analysieren. Wenn ihr das abschaltet, was übrigens funktioniert, gibt es von Microsoft lediglich den freundlichen Hinweis, was dann passiert, darüber nehmen wir keine Haftung. So, jetzt habe ich erzählt, es gab Packs, jetzt gibt es Packs nicht mehr. Dann gab das CodeDigger, jetzt haben wir aber Visual Studio 2015 auf dem Schirm. Haben sie es doch wieder reintegriert? Haben sie. So. Auf der Microsoft-Website steht jetzt nämlich der neue Name, formerly known as, das hat mich an was erinnert, quasi the Unit Test Helper Companion, formerly known as PAX, no wait, CodeDigger or Smart Unit Test, ist nämlich der eigentliche Name, der für Visual Studio 2015 sich auserkoren wurde. Und weil das irgendwie noch nicht das Ende vom Lied zu sein schien, wurde daraus jetzt IntelliTest. Ne? Also wenn jemand mit euch über PAX spricht und jemand anderes sagt, das heißt doch jetzt CodeDigger, und der Dritte kommt an und sagt, nee, das wurde umbenannt in Smart Unit Test, dann könnt ihr glänzen und sagen, nee, das ist IntelliTest und guess what, gibt es nur in Enterprise. Wenn ihr wissen wollt, wie PAX, nein, IntelliTest an der Stelle intern funktioniert, habe ich hier auch nochmal einen spaßigen Link für euch mitgebracht, Smart Unit Test im Mental Model. Da wird sehr genau erklärt, wie die Mechanik dort im Detail funktioniert und wie diese Z3-Engine von Microsoft unter der Haube in der Lage ist, diesen ganzen Quellcode zu analysieren und dort diese Ergebnisse produzieren. Last but not least, für euch noch den Hinweis, wenn ihr mit Fakes arbeitet, und ihr arbeitet dort in einem Entwicklungsteam, dann arbeitet ihr ja an diesem Quellcode nicht nur auf eurer lokalen Maschine, sondern ihr checkt das Ganze ja auch irgendwo in eine Quellcode-Verwaltung ein. Egal, ob das jetzt GitHub ist oder ob das TVCS ist oder arbeitet jemand von euch noch mit CVS? Gab es da eine Meldung? Nein, gut. Ich war schon beunruhigt für einen Moment. Fakes referenziert diese Datei dort oben und die funktioniert nur mit der richtigen SKU. Ich habe mich mal auf die Suche begeben, um herauszufinden, wer prüft das denn eigentlich? Das, ja, ich habe es noch nicht rausgefunden. Also wenn das mal jemand rausfindet, gerne mal Bescheid sagen. Vielleicht kann man da ja einen Shim einbauen. Ansonsten, diese Datei einfach nur einzuchecken, zu sagen, dann deploy ich die einfach mit für diejenigen, die das nicht haben, weil denen die richtige SKU fehlt. Nee, das merken die. Auf die Idee sind Sie wahrscheinlich auch gekommen. Ansonsten, zusätzlicher Tipp, wenn ihr auf Fakes basierende Unit-Tests entwickelt und ihr habt Entwickler im Team, die leider nicht über eine Enterprise oder eine Premium- oder Ultimate-Version verfügen, na, dann arbeitet einfach mit Kategorien und entsprechenden Queries, um dafür zu sorgen, dass nur auf bestimmten Systemen entsprechend die Fakes-Unit-Tests ausgeführt werden. Das ist der einfachste Weg. Und ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, gut, die Fakes-Tests, die darauf basieren, die lagern wir einfach in externe Projekte aus und dann müssen die ja nicht von jedem Entwickler geladen werden, sondern nur von den coolen unter uns, die auch eine Ultimate oder eine Enterprise-Version haben. So, das war's von mir. Wir sind auch richtig gut in der Zeit. Insofern bleibt mir nur noch mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das ein oder andere Neue war für euch mit dabei und ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne rum und fragt. Ich habe hier noch irgendwie, ich will die nicht wieder mit nach Hause nehmen, lauter USB-Benzel. 10 Stück, ihr seid zu viele. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn ihr im Nachhinein noch irgendwie Fragen stellen wollt oder mal sehen wollt, was wir zu diesen Themen noch so machen, tun oder anbieten können, habe ich hier noch ein paar Visitenkarten dabei. Vielen Dank und bis dann.